Deutschlandfunk Kultur Interview.
Man hat bisher genau eine Chance, mit einer deutschen Nobelpreisträgerin im Bereich der Naturwissenschaften zu reden. Und das ist die Chance auf ein Gespräch mit Christiane Nüßlein-Vollhardt. Zusammen mit zwei anderen Forschern wird sie 1995 ausgezeichnet für ihre Erkenntnisse über die Steuerung von Genen in der frühen Embryonalentwicklung. Heute wird Christiane Nüßlein-Vollhardt 80 Jahre alt und weil dieser Tag natürlich poppenvoll ist, hatten wir uns vorher verabredet, um über die Grundlagen von Forschung zu sprechen und nach dem, was eine gute Forscherin ausmacht, habe ich auch gefragt.
Ich glaube, sehr entscheidend ist, dass man sehr gute Mitarbeiter hat und dass man in der Lage ist, die zu Höchstleistungen anzuspornen. Und die Aufgabe der Chefin ist ja dann auch eigentlich, ihnen zum Erfolg zu verhelfen und die Bedingungen so zu schaffen im Labor, dass eine freundliche und produktive Atmosphäre herrscht. Und das ist nicht jedermanns Sache, glaube ich.
Das heißt was, wenn das nicht jedermanns Sache ist?
Naja, ich glaube, die Qualität der Forschung und auch die Produktivität, die Kreativität hängt sehr davon ab, wie gut die Leute miteinander auskommen, wie gut sie sich gegenseitig helfen und wie das Labor so im Ganzen geleitet wird.
Aktuell habe ich gelesen, beschäftigen Sie und Ihre Forschungsgruppe in Tübingen sich damit, wie und durch welche Gene sich die Farbmuster von Fischen entwickeln. Wie machen Sie das?
Auch wir haben viele Aquarien, wir haben verschiedene Arten, die nah verwandt sind, aber sehr unterschiedliche Farbmuster haben. Und wir wollen jetzt herausfinden, in welchen Genen die sich unterscheiden. Dazu mussten wir erstmal sehr viel darüber lernen, wie überhaupt die Streifen gemacht werden und die Farben in die Haut kommen. Denn das ist ein Gebiet, was sehr unterforscht ist irgendwie. Und wir haben uns das bei den Fischen vorgenommen, weil bei Fischen man den Vorteil hat, dass die Eier liegen und dass die gesamte Entwicklung außerhalb des mütterlichen Organismus stattfindet und man zuschauen kann, wie das Muster sich ändert und wie die Streifen entstehen während der Entwicklung. Und dann kann man natürlich auch noch mit genetischen und gentechnischen Methoden versuchen, die Streifen oder die Farbmuster zu manipulieren oder zu verändern. Und aus diesen Änderungen kann man dann wieder Schlüsse darüber ziehen, wie die Mechanismen gehen.
Und wie oft haben Sie gelernt, dass es eben so nicht funktioniert? Also wie oft haben Sie eben keine Forschungserkenntnis gewinnen können?
Oh, es gibt schon Projekte, wo nichts rauskommt, wo man sich was vornimmt und wo man denkt, damit mit diesem Ansatz könnte man eventuell irgendwas lernen. Und manchmal gelingt das eben nicht. Und da muss man rechtzeitig stoppen und auf was anderes setzen. Meistens macht man mehrere Sachen, man hat mehrere Eisen im Feuer sozusagen und verfolgt verschiedene Ansätze, Genetik, Transgenese. Und manche von diesen Ansätzen gehen leider schief oder bringen nicht das gewünschte Resultat, weil die Materie doch relativ kompliziert ist und komplex ist. Und man wird auch wahrscheinlich keine sehr einfachen Antworten finden auf diese Fragen.
Haben Sie dadurch auch fürs Leben Langmut gelernt, Geduld oder besseren Umgang mit Misserfolgen?
Also ich bin eigentlich ein sehr ungeduldiger Mensch, aber manchmal merkt man einfach, dass es überhaupt keinen Sinn hat, doll auf die Tube zu drücken. Und man muss auch den Mitarbeitern Zeit lassen. Man muss sich selbst auch Zeit lassen. Und man muss sich auch die Zeit nehmen zum Nachdenken. Naja, das habe ich schon sehr früh gewusst eigentlich. Aber trotzdem ist es leider so, dass man, wenn man in einem aktiven Forscherleben ist, dass man ständig auch noch andere Sachen zu tun hat, die nicht direkt was mit der Forschung zu tun haben, zum Beispiel irgendwelche administrativen Sachen, Verwaltungen oder Kommissionsmitarbeiten und so. Und die können einen sehr, sehr stark ablenken. Und dann fehlt einem die Zeit zum Nachdenken und die Muße, Ergebnisse nochmal richtig in aller Ruhe durchzudenken und neue Ideen zu kriegen. Da achte ich inzwischen sehr drauf, dass ich diese Zeit habe und ich habe sie auch in zunehmendem Maße eigentlich.
Täuscht mich mein Eindruck oder leben wir inzwischen in einer Zeit, in der sehr schnell nach dem konkreten Nutzen und sehr schnell nach der praktischen Anwendbarkeit von Forschung gefragt wird?
Ja, das hat möglicherweise zugenommen, aber das war eigentlich immer ein bisschen präsent. Also ich weiß noch, wie wir mit Fliegen geforscht haben. Haben wir auch in unsere Anträge reinschreiben müssen, dass die Gene, die wir erforschen, was mit Krebs zu tun haben oder so. Aber das ist inzwischen sehr, sehr verbreitet, dass man immer noch irgendeinen Nutzen und eine medizinische Anwendung angeben sollte, wenn man Geld bekommen möchte. Es gibt allerdings da Ausnahmen, zum Beispiel im Europäischen Forschungsrat, im ERC. da wird es nicht verlangt. Aber bei vielen anderen Geldgebern spielt es eine große Rolle, ob die Ergebnisse, die man hat, auch irgendwas mit der Medizin zu tun haben könnten. Ärgerlich, finde ich. Denn also die Grundlagenforschung ist so wichtig und es ist einfach auch wichtig, dass man nicht ständig irgendwie sehr zielorientiert forscht, sondern dass man das kommen lässt und dass man auch den Hinweisen folgt, die man bekommt in der Forschung. Und wenn das einen dann irgendwo hinlenkt, wo man nicht unmittelbar in der Krankheit landet und das nicht verfolgen darf, dann ist es eigentlich sehr schlecht für den Erkenntnisgewinn.
Wobei die Corona-Pandemie ja gezeigt hat, dass es eben auch anders geht. Ein konkretes Forschungsergebnis, nämlich die Impfstoffentwicklung in sehr kurzer Zeit. Viele schließen sich zusammen. Es kommt sehr viel Geld aus sehr vielen Töpfen.
Das war ja keine Forschung, sondern das war eine Anwendung. Die haben ihr Know-how, was sie aus 15 Jahren intensiver Grundlagenforschung gelernt haben, das haben sie ganz blitzschnell anwenden können. Diese Impfstoffentwicklung war keine Forschung, sondern das war eine Anwendung.
Was muss passieren, um in Deutschland eine gute Grundlagenforschung zu sichern?
Also Deutschland ist auf dem Sektor gar nicht schlecht. Im Gegenteil, da werden wir von manchen in der Welt beneidet, die viel mehr angehalten werden, auf die Anwendbarkeit zu schauen. In der deutschen Forschungsgemeinschaft, die ja doch ein großer Geldgeber für die Forschung ist, wird darauf zwar auch ein bisschen Wert gelegt, aber nicht sehr. Und in die Max-Planck-Gesellschaft, die ist ja eigentlich der Grundlagenforschung verpflichtet. Die Grundlagenforschung ist eigentlich ganz gut aufgestellt. Was man vielleicht ein bisschen mehr der Bevölkerung nahebringen sollte, ist, dass die Forschung an sich auch einen Wert hat, auch wenn sie nicht unmittelbar in ein Medikament mündet. Denn das allgemeine Wissen über die Natur, wie Sachen funktionieren, wie das Leben funktioniert, in allen möglichen Bereichen, ist einfach notwendig, um da voranzukommen. Man muss auch was über Bakterien wissen, man muss auch was über Pilze wissen und über alle möglichen anderen Organismen. Immer mal wieder stößt man auf solche Sachen. Zum Beispiel jetzt hat sich ja gezeigt in der Pandemie, dass das Wissen über Viren und Virologie und bakterielle Abwehr und so Sachen eine ganz große Rolle spielen.
Staunen Sie manchmal noch über die Wunder der Natur?
Aber sicher, täglich, stündlich. Und ich weiß auch, dass es sicher Sachen gibt, die wir nie verstehen werden.
Die Nobelpreisträgerin Christiane Nüßlein-Volhardt wird heute 80. Und weil man auch im aufgezeichneten Gespräch nicht vorher gratuliert, schicke ich Glückwunsch und Dank fürs Gespräch hinterher.